Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute eine sensationell neue Geschichte, die hat noch nie jemand hier im Raum gehört. Das ist Ironie. Wir lesen Lukas 19, 1 bis 10. Zachäus, das haben die meisten schon von Kindesbeinen an gehört. Zachäus, steig eilends vom Baum herab. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Gemeinde, der Besitzer eines Fitnessstudios war sehr stolz auf seine Muckis, auf seine Kraft und schrieb einen Wettbewerb aus. Er glaubte nicht, dass irgendeiner in der Gegend stärker ist als er und sagte, wer es stärker ist als ich, kriegt 1000 Euro. Der Wettbewerb war ganz einfach. Der Chef des Studios nahm eine Zitrone, presste sie aus und wenn nichts mehr rauskam, reichte er sie weiter an den, der mit ihm konkurrieren wollte. Und der musste quetschen, quetschen, quetschen. Und wenn nichts mehr rauskam, hat er verloren. Und es gab x Leute, die haben das ausprobiert, wollten in den Wettkampf steigen. Keiner kriegte noch was aus der Zitrone raus. Bis sich so ein kleiner Typ meldete, mit Brille, auch gar nicht mal so jung, und sagte, ich möchte auch mitmachen. Ich wurde natürlich ausgelacht. Er schnappt die Zitrone und quetscht und quetscht und quetscht. Ein Tropfen, zwei Tropfen, drei Tropfen, vier Tropfen, fünf Tropfen, sechs Tropfen holt er noch aus der Zitrone raus. Die Menge johlt, die Menge tobt, die Leute sind verblüfft und sagen, meine Güte, wie hast du das geschafft? Ist ja der Hammer. Was bist du denn von Beruf? Bist du Holzfäller oder arbeitest du auf dem Bau? Nein, sagt er, ich arbeite seit 25 Jahren beim Finanzamt. Am Lachen merkt man, wer da seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Zachäus war nicht nur einer vom Finanzamt, er war in seiner Region in Jericho Chef der Finanzbehörde, ein Oberzöllner. Und das war ein lukrativer Job, wenn man das richtig anpackte. Er kaufte sich von den Römern, von der Besatzungsmacht, gegen einen Festbetrag sozusagen die Lizenz zum Steuern eintreiben. Und alles, was er über diesen Festbetrag hinaus einnahm, das ging in die eigene Tasche. Und Jericho war super dafür, das war eine Handelsstraße, ein idealer Ort, also da konnte man richtig Geld machen. Zachäus muss nach unseren Maßstäben Millionär gewesen sein. Warum wird diese Geschichte überhaupt erzählt? Manchmal hilft es ja bei einem Bibeltext zu fragen, was uns fehlen würde, wenn wir diesen Text nicht hätten. In diesem Fall würde uns zum Beispiel der Schlusssatz fehlen, in dem Jesus erklärt, was seine eigentliche Mission ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sucht das Verlorene. Und das sollten wir erst mal seelsorgerlich begreifen. Verloren ist ja nicht nur dieser Oberzöllner, dem Geldverdienen über alles geht. Verloren sind auch wir, wenn wir uns nicht an den Gott ausrichten, der uns geschaffen hat und zu dessen Ehre und nach dessen Willen wir leben sollen. Und das ist eine sehr tiefgehende Frage an jeden von uns. Glauben wir überhaupt an Verlorenheit? Glauben wir, dass Menschen verloren gehen können? Glauben wir, dass Menschen nicht ins Reich Gottes kommen, sondern möglicherweise eine Ewigkeit in einem furchtbaren Ort verbringen, den man auch Hölle nennt? Wenn wir das nicht glauben, dann glauben wir letztlich Jesus nicht. Dann erklären wir seine Mission für ungültig und gescheitert. Und dass der Einwand, den es ja auch gibt, dass Jesus vielleicht am Ende, ganz am Ende oder noch viel später am Ende der Zeit alle aus ihrer Verlorenheit retten wird, ich glaube, der zählt an dieser Stelle nicht. Wenige Abschnitte vor unserem Predigttext, da lässt Jesus den reichen Jüngling ziehen, der eigentlich ins Reich Gottes hinein wollte, aber an seinem Hab und Gut hing. Das Neue Testament ist voll von Berichten zu Verlorenheit, zu Verurteilung, zu Gericht. Wenn wir nicht an Verlorenheit glauben, glauben wir letztlich Jesus nicht. So, aber es wird ja viel schwieriger, wenn wir an Verlorenheit glauben. Wenn wir daran glauben, dass Menschen verloren gehen können, durch Jesus aber gerettet werden können. Wenn wir das glauben, warum merkt man das unserem persönlichen Leben, dem Leben unserer Gemeinde, dem Leben unserer Kirche oft so wenig an? Wo liegt denn unser Schwerpunkt, wenn nicht darauf zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Zurzeit ist ein Rettungsschiff der evangelischen Kirche in Deutschland im Mittelmeer unterwegs. Die Sea-Watch 4 soll Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahren. Und ich weiß, die Aktion ist nicht ganz unumstritten. Das Retten von Menschenleben, das ist klar, das ist Christenpflicht. Die Probleme fangen da an, was mit den Flüchtlingen passiert, wenn man sie mal aus dem Wasser gezogen hat. Also, ob die Seenotrettung gleichzeitig die Eintrittskarte in die EU ist, ob man hier nicht indirekt das Geschäftsmodell der Schlepper irgendwie unterstützt und ob es okay ist, dass man die geretteten Flüchtlinge dann einfach der Gemeinschaft und dem Steuerzahler aufbürdet. Wir erinnern uns ja, der barmherzige Samariter, der hat die Pflegekosten für den unter die Räuber Gefallenen selbst bezahlt. Aber kümmern wir uns hier nicht um den Streit um die Seenotrettung, sondern erkennen wir einfach an, das sind Menschen in Lebensgefahr, sozusagen verloren. Und die Helfer eines Rettungsschiffs ziehen sie aus dem Wasser. Das können sie nicht aus eigener Kraft in ihren elenden Schlauchbooten. Die Hilfe muss von außen kommen. Und wenn ich in so einem Schlauchboot säße, mir wären die ganzen Debatten egal. Ich wäre so froh, wenn mich jemand endlich in Sicherheit bringt. Diese Rettungsaktion ist ein anschauliches Bild für das Evangelium. Wir wären verloren in unseren Sünden, in unserer Trennung von Gott, unserer Eigenwilligkeit, unserem Egoismus, wenn keine Hilfe von außen uns aus dieser Not retten würde. Und genau das tut Jesus. Er trägt die Folgen, die Konsequenzen aus unserer Schuld am Kreuz. Er stirbt dort unseren Tod, damit wir leben können. Er sucht, er macht selig. Es ist irgendwie eine andere Kategorie als das, was wir heute so auch in unseren Kirchen als Mission verkaufen. Ich erlebe dieses, was wir als missionarisch bezeichnen, oft als so eine Art Mitgliederwerbung. Oder es geht, wie in der Wirtschaft, darum, sagen wir mal, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Und das ist dann Mission. Aber es ist keine Rettungsaktion. Es wäre ja vielleicht unhöflich, den modernen Menschen mit dieser Botschaft zu konfrontieren. ohne Jesus bist du verloren. Aber es ist die Wahrheit. Ohne den Menschensohn Jesus bist du verloren. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Zachäus. Auf einer Beliebtheitsskala, gesellschaftlichen Beliebtheitsskala von 0 bis 10, würde ich sagen, lag Zachäus so bei minus 5. Das war einfach ein verhasster Typ. Er hatte Kohle ohne Ende, er ging bei den Besatzern ein und aus, er quetschte aus den Leuten das Geld. Reichtum alleine reicht ja oft schon, dass man jemanden nicht mag. Aber hier kam noch mehr zusammen. Diese Verlorenen, die können manchmal sehr unangenehme Typen sein. Gleichzeitig muss Zachäus ein hochbegabter, kluger Mann gewesen sein. Also was ihm an Körpergröße fehlte, das hatte er in der Birne. Wir dürfen uns diese Aufgabe nicht so einfach vorstellen, mit den Römern zu verhandeln und dann dieses ganze Team von Zöllnern zu leiten. Und zu seiner Klugheit kam dann noch seine Neugierde. Er wollte Jesus nicht nur sehen, sondern, wie es im Text heißt, wissen, wer er wäre. Diese Neugierde ist uns in unserer christlichen Gemeinschaft vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Wir wissen ja schon alles über Jesus. Cool. Wozu noch auf einen Baum hinaufsteigen, um eine Ansprache zu hören und diesen Wanderprediger live zu erleben? Und jetzt spricht Jesus ihn mit Namen an und sagt, Jesus sagt, er muss heute in seinem Haus einkehren. Und das geschieht, einkehren, vermutlich inklusive Übernachtung. Wir haben so oft gehört, dass wir uns einfach nicht vor Augen stellen, wie irre diese Szene wirklich ist. Jetzt übertragen wir es doch einfach mal in aller Unbeholfenheit in unsere Tage. Also, da kommt ein bekannter Christ nach Bernloch, meinetwegen auch nach Meidelstetten. Ulrich Parzani. Oder der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom. Und dann zieht er sich in das Haus des verruchtesten Menschen von Hohenstein zurück. Ich habe jetzt den großen Vorteil, ich habe keine Ahnung, wer der verruchteste Mensch von Hohenstein ist. Vielleicht ist es ein Reicher, bei denen hat man ja immer Zweifel, dass sie mit ehrlichen Mitteln an ihr Geld gekommen sind. Also, der Prediger könnte im Pfarrhaus hier drüben schlafen, er könnte bei einem Kirchengemeinderat schlafen, Edmund, bei dir. Er könnte bei einem ehrenamtlichen Mitarbeiter schlafen, aber nein, er geht in dieses Haus mit Leuten, die seit Jahrzehnten keinen Gottesdienst mehr besucht haben. Mal ehrlich, ist es da ein Wunder, dass die Leute murren und sagen, er, bei einem Sünder ist er eingekehrt? Die haben doch eigentlich recht, es geht nicht. Wo ist da der Respekt für die Treuen, für die Frommen, für die, die sich einbringen? Wo ist die Abgrenzung zur Welt? Wie kann man Gemeinschaft haben mit einem, der Gottes Gebot in der Vergangenheit so mit Füßen getreten hat? Liebe Gemeinde, wir murren mit, okay? Das Wunderbare an dieser Zachäus-Geschichte ist, dass Jesus in dem Haus dann eigentlich gar nichts mehr sagen muss. Also muss keine Bekehrungspredigt halten, muss ihnen nicht Feuer und Hölle androhen. Der Gastgeber hat schon kapiert. Das ist anders als bei diesem Typen hier von der Alp, der ans Finanzamt einen Brief geschrieben hat, sehr geehrte Damen und Herren. Mit diesem Schreiben sende ich Ihnen einen Scheck über 500 Euro, weil ich im vergangenen Jahr bei der Einkommensteuererklärung betrogen habe und seitdem nicht mehr schlafen kann. Sollte ich weiterhin Schlafprobleme haben, schicke ich Ihnen auch noch den Rest. Ganz anders Zachäus. In der Gegenwart unseres Herrn wird er selig. Was wir daran ablesen können, dass er nun die Hälfte seiner Millionen an die Armen verschenkt und Betrogene, er räumt also letztlich ein, dass es möglich ist, dass er Leute betrogen hat, mit dem vierfachen Betrag entschädigen will. Also vermutlich war Zachäus hinterher immer noch ein vergleichsweise reicher Mann, aber es hat sich doch was Dramatisches in seinem Leben geändert. Und das weist, diese ganze Geschichte weist auf ein Problem hin, das wir einfach nicht loswerden. Wir hier in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, wir sind gut bürgerlich, wir sind brav und mehr oder weniger fromm. Und wer zu uns kommt, muss in der Regel auch gut bürgerlich, brav und ein bisschen fromm sein. Dann kann er zu uns gehören. Aber wenn hier einer auftaucht am Sonntagmorgen, tätowiert vom Scheitel bis zu den Füßen, oder eine junge Frau, deren unsittsamen Lebenswandel hier jeder im Dorf kennt, dann würden viele mit der Frage reagieren, was will der denn hier? Was will die denn hier? Und das heißt, liebe Gemeinde, wir vertauschen die Reihenfolge. Wir sagen, werde erst wie wir, werde erst ordentlich, sagen wir nicht so direkt, aber ordentlich, werde heilig, werde fromm, dann kannst du zu Jesus kommen. Und der Predigttext sagt ganz klar, es ist andersrum. Jesus kommt zu dir und durch diese Begegnung mit Jesus kannst du ein anderes Leben führen. Und das hat auch Konsequenzen, der Glaube an Jesus hat Konsequenzen. Die von Zachäus angekündigten Konsequenzen sind dramatisch und groß, aber die Konsequenzen stehen an zweiter Stelle. An erster steht immer die Begegnung mit Jesus. Und ich frage euch, ist es nicht sogar ein Problem in unserem privaten Glaubensleben? Wir leben an manchen Tagen nicht so, wie Jesus das von uns möchte. Auf Deutsch, wir sündigen. Und in wie vielen von uns steckt jetzt die Denke, erst muss ich das in Ordnung bringen, dann kann ich wieder zu Jesus kommen. Oder erst muss ich mich ganz von dieser Sünde verabschieden, dann kann ich wieder zu Jesus kommen. Und auch hier sage ich, nein. Es ist umgekehrt. Erst muss ich Gemeinschaft mit Jesus haben, dann kann er sich um meine Sünden und meine Heiligungsprobleme kümmern. Das ist eigentlich Evangelium, das ist frohe Botschaft, dass wir unrein und unvollkommen und fehlerhaft sind, das überwinden wir doch nicht durch unsere eigene Leistung und Bravheit und fromme Taten. Er überwindet das durch seinen Tod am Kreuz. Er überwindet das durch seine Auferstehung von den Toten. Er überwindet das durch die Gabe des Heiligen Geistes. Zachäus wird das nie vergessen. Jesus ist in mein Haus gekommen, als mich niemand mehr leiden konnte, am wenigsten ich selbst. Und so will Jesus heute in dein Lebenshaus kommen. Und es sei gleich angekündigt, in dem Haus wird sich was verändern. Vielleicht sogar viel verändern, aber am Anfang steht der Besuch, am Anfang steht die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vertauschen wir doch nie die Reihenfolge und machen wir doch nicht auf Umwegen den Glauben an Jesus doch wieder zur Leistungsreligion. Und ja, dann geht es um Leistung. Nicht um sich das Himmelreich zu erarbeiten, sondern aus Dankbarkeit für das, was Jesus tut. Und da ist auch noch viel zu tun. Ich würde mal sagen, es gibt härtere Konsequenzen, als ein vieles, vieles Geld herzuschenken. Benachteiligung, Verfolgung, ja Tötung um des Glaubens willen, das gehört in manchen Regionen der Welt zum Alltag der Christen. Ich glaube, wir können uns das nicht wirklich vorstellen, was es an Ängsten und Sorgen bedeutet in Ländern wie Nordkorea oder Saudi-Arabien oder dem Iran als Christ zu leben. Insofern ist die Zachäus-Geschichte ein Weckruf. Was ist in unserem Leben dran, um Jesus gemäßer zu leben? Zachäus geht da echt weit. Wo sollen wir Opfer an Zeit und Geld und Energie bringen, um im Reich Gottes unserem Auftrag nachzukommen? Es sind ganz wichtige Fragen. wenn wir Jesus einmal kennengelernt haben. Also was ich persönlich noch sehr erstaunlich finde, ist, dass sich da ein Reicher bekehrt. Hey, wann passiert es schon mal, dass sich ein Reicher bekehrt? Kennt irgendjemand irgendeinen, der im Lotto gewonnen hat und sagt, oh, ich habe im Lotto gewonnen, ich muss Christ werden? Ich warte auch immer noch so auf diese neue Bucherscheinung mit dem Titel Luxusjacht gekauft und Gott gefunden oder sowas. Gibt's nicht. Es ist eigentlich immer umgekehrt. Die Geschichte von Menschen, deren Leben komplett zerbröselt ist und die merken, dass es für sie ohne Gott nicht weitergeht. Der frühere Arcandor-Manager Thomas Middelhoff zum Beispiel, der für seine Geschäftspraktiken von einem Gericht verurteilt wurde, ins Gefängnis musste und dann in seinem tiefen, tiefen Fall den Glauben neu entdeckte. Oder der Musicalmann Friedrich Kurz, den ich kennenlernen durfte, dessen Autobiografie ich geschrieben habe, der hat das erfolgreichste Musical der Geschichte produziert, Starlight Express. Und dann hat er den größten Flop der Musical-Geschichte gemacht. Ein Musical namens Carrie am Broadway wurde nach einer Woche abgesetzt, hat ihn Millionen gekostet. Und erst die Niederlage machte ihn bereit für das Evangelium, das er dann in einer Hotelbibel in Schweden entdeckte. Und das muss man einfach mal sagen, Zachäus war in dieser Hinsicht offenbar klüger. Der musste nicht erst vor den Trümmern seiner Existenz sitzen, um zu erkennen, ich brauche mehr als mein Geld und als diese Welt mir zu bieten hat. Ja, da kannte ich, will Jesus nicht nur für eine Nacht in meinem Haus haben, sondern mein ganzes Leben in meinem Herzen. Ich glaube, wir dürfen bei unseren Anstrengungen, Menschen für den Glauben zu gewinnen, die Eliten nicht vergessen. Die Reichen, die Mächtigen, wenn die sich bekehren, das hat einen riesen Einfluss auf die ganze Umgebung. Es bleibt ja zum Schluss überhaupt die Frage, wie nehmen wir teil am Auftrag des Menschensohns, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Und da sind wir wieder bei unserer Eingangsbeobachtung. Glauben wir, dass Menschen verloren sind? Dein Untermieter, dein Nachbar, dein Mitschüler, deine Eltern, der Arbeitskollege und dann natürlich auch entferntere Menschen, sagen wir, im Regenwald des Amazonas. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind also die Botschafter, weil der Herr Jesus heute nicht mehr in sichtbarer Weise in irgendwelche Häuser zu irgendwelchen Sündern einkehrt. Sind wir Teil dieser Mission? Das heißt aber auch, und jetzt kommt die größte Herausforderung an euch, habt mehr Gemeinschaft mit Nichtchristen. Habt mehr Gemeinschaft mit den Sündern. Das ist das Anstößige, warum wir immer wieder einen Bogen machen. Vor Corona war unser Terminkalender voll, viele engagiert für die Gemeinde. Das könnte nach Corona auch ganz schnell wieder der Fall sein. Meine Frage ist, wo haben die Nichtchristen, die Heiden, die Zöllner, wie immer wir sie nennen wollen, wo haben sie Platz in meinem Kalender, wo haben sie Platz in meinem Leben? Natürlich sollen wir uns nicht von den Nichtchristen missionieren lassen. Wir sollen also nicht das Falsche aus ihrem Leben in unser Leben übernehmen, aber wir sollen sie auch nicht meiden, und das tun wir. Wir sollen sie nicht meiden, und es gäbe so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ich denke an die vielen Vereine, Sport, Musik, Brauchtum, wo man auch als Christ dabei sein könnte. Bitte keine Berührungsängste. Die hatte Jesus ganz offenbar auch nicht. Jesus hat dich gesucht, um dich selig zu machen. Suchst du mit ihm, dass noch mehr dazukommen, um ihrer Verlorenheit zu entgehen? Amen.